am Ende des Tages belohnt Marathon den Fleißigen.
Das stimmt, ja.
Das ist, klar, wenn du 20 Kilo zu viel auf dem Rippen hast, ist schwierig. Aber ich sag mal so, im Normalmaß, der Fleißige und der Geniale wird nie eine Chance haben.
Bevor wir zu unserem Gespräch kommen, noch ein kleiner Werbehinweis. Diesmal geht es um die Laufschuhmarke Topo. T-O-P-O. Bei Topo geht es ums stressfreie Laufen mit der Konzentration auf das Wesentliche. Topo-Schuhe sehen vielleicht nicht so super schick und super hip aus. Sie sind vorne relativ breit, was aber seinen Sinn hat. Denn die Zehenbox wird der Form und Biomechanik des Fußes gerecht. Also dadurch, dass die Zehen mehr Raum, mehr Freiheit haben, können sich die Zehen in alle Richtungen ausbreiten. Dadurch wiederum baut sich die Fußmuskulatur auf lange Sicht auf und der Abdruck des Fußes, wenn ihr lauft, ist stärker. Topo verzichtet auch auf ein Wettrüsten mit der Dämpfung und sonstigem Schnickschnack am Schuh, der wirklich keine andere Funktion hat. Die Schuhe haben allesamt wenig Drop, also kaum Sprengung, sind leicht und haben sehr aufwendig entwickelte Leisten und eine gut sitzende Fersenkappe. Also, probiert's mal aus, geht auf www.topoathletic.com. www.topoathletic.com. Viel Spaß beim Laufen und jetzt zu unserem Gespräch mit Achim. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Achim Achilles Podcast. Mein Name ist Frank Jong, ich bin Ihr Moderator heute.
Super.
Mit dabei auch mal wieder der gute Achim.
Tag.
Und Achilles-Redakteur Namri Dagiab.
Hey Namri!
Ich kann auch selber reden, hallo.
Also.
Ja, Achim ist...
Entschuldigung, nee, jetzt gerade nicht.
Doppel-S?
Ja, ich habe eine Quiche-Feta-Tomate aus dem gegenüberliegenden Bioladen und ich würde mal sagen, Marathonvorbereitung top, oder?
Und gerade schon ein Ei gepellt, was man nicht sieht, aber riecht.
So mies gerade hier.
Heute ist Thema, wir müssen ein bisschen stramm und organisiert hier reden. Thema ist Marathon.
Hm.
Also, Marathon, sagt euch das was? Ihr guckt so ratlos, so.
Namri, sag mal, nach welchem Plan hast du dich auf deine 5 Stunden 23 vorbereitet?
Okay, direkt mal.
Nee, also, das ist mein erster Punkt auf der Liste, die ich ja tatsächlich habe. Erstmal abchecken die Bestzeit.
Genau, das ist die erste Frage. Auf jeder Party. Ich meine, Achim ist auf jeder Party. So, du läufst auch schon Marathon gelaufen?
Auf solche Partys. Ha?
Welche Zeit? Welche Zeit bist du gelaufen? Okay, Kaffeekränzchen meine
ich. Also, Namrin, Bestzeit?
3 Stunden 17.
Ach komm, das ist ja gedopt.
Komm, willst du meinen Bizeps füllen?
4 Stunden und 27 Sekunden.
Nicht 50? 4 Stunden 50?
Also
wie über 4 Stunden 50.
Ja, 4 Stunden 50 Sekunden.
Nein, 27.
Also
Frankfurt, über Festhalle. Oh, die haben mich verarscht. Die haben gesagt, da vorne ist das Ziel. Und dabei war das da noch gar nicht. Sonst hätte ich natürlich, aber ich finde auch 3,59 total peinlich. Ja, da merkt man so, die Leute haben sich. 4 Stunden und 27 Sekunden, das braucht Größe, Gelassenheit, Entspannung. Ja. Nicht diese Hektik. Ja, du lachst an der völlig falschen Stelle.
Die Trauben sind gerade so sauer. So wahnsinnig sauer, die hängen so hoch.
Okay, erstmal meine Frage an euch. Ja. 2,20.
Ja. Mit Fahrrad.
Meine erste Frage an euch ist, warum eigentlich? Also was war für euch damals die Faszination?
Das ist mir zu tief. Fang du mal an, Achim. Das ist mir zu
Es war eine Midlife-Crisis. Es war so die dritte wahrscheinlich, Anfang 40. Und inzwischen glaube ich dem Erklärungsansatz von Evolutionsbiologen. Evolutionsbiologen sehen die ganze Welt, das ganze Leben immer nur unter diesem Paarungsvorbereitungsaspekt. Und ich glaube, ich habe diesen ganzen Marathon-Quatsch nur angefangen, um andere Menschen zu beeindrucken. Insbesondere meine eigene Frau. Weil es gibt sonst überhaupt keine vernünftigen Gründe für Marathon. Die Strecke ist zu weit, das Training ist zu hart. Die aufmunternden Sprüche am Straßenrand sind zu bescheuert. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Es muss irgendein höheres Ziel geben. Und wie gesagt, der Evolutionsbiologe sagt, der Mann, das Männchen, macht sowieso alles immer nur, um Weibchen zu beeindrucken. Und das ist beim Marathon. Außer bei Namri natürlich.
Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin weggelaufen vor was.
Vor was?
Also vor meiner Doktorarbeit. Die ich geschrieben habe zu dem Zeitpunkt.
Und Thema?
Ach, Thema, das will ja keiner wissen. Das ging um Tibet auf jeden Fall.
Ah, okay.
Und
bei mir ging es um Merkel, auch so ein Randthema.
Randgruppenthema, ne? Machen wir einen anderen Podcast.
Ja, los.
Nee, da ich hatte Doktorarbeit von mir nicht, die war so unsäglich lang und ich war einfach faul und ich wusste, ich musste mehr machen. Und dann dachte ich, um mich in diesem Anschein zu wiegeln, ich tue ja doch was, bin ich laufen gegangen und dachte am Ende des Tages, ich habe nichts geschafft. Nee, ja, Moment, ich bin ja laufen gegangen. Doch was geschafft.
Ja, es ist Ersatzhandeln, ganz häufig für was anderes. Also weglaufen.
Heute ganz deep heute.
Heute lassen wir den Marathon mal so richtig hochleben, oder? Nein, aber ich finde den Aspekt weglaufen schon ganz gut. Also ich weiß noch, bei mir, ich hatte ja keinen Bock auf Job und Familie nervt und irgendwie das ganze Leben und so. Und ein Marathontraining hat ja den entscheidenden Vorteil, es ist ja ein bisschen wie Schule, du kriegst ja
Struktur,
tagtäglich stündlich vorgeschrieben, was du zu tun hast.
Keine eigene Entscheidung mehr,
genau.
Du gehst jetzt laufen. Ach so, jawohl.
Ja, richtig, mach
50 ich. 50 Kilometer, ja, natürlich. Genau. Ja,
also Puls so und so, okay. Mein innerer Soldat war total angesprochen. Hm. Ja, allerdings, ich fand, bei den langen Läufen waren der innere Soldat und der Schweinehund in einem sehr engagierten Dialog. Ach komm, 2 Stunden 20, das ist doch fast 3 Stunden.
Das klingt nach echt viel Spaß. Schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit. Könnt ihr euch daran erinnern, wann das allererste Mal war, wo ihr gesagt habt, okay, ich trainiere wirklich für den Marathon mit Trainingsplan, ganz koordiniert?
2000, also ich glaube, es war schon das 21. Jahrhundert, 2003 oder so.
Namri? Bei mir so ähnlich, auch so 2003.
Ja, kann ich mich noch daran erinnern. Also ich war mal in so einer Laufgruppe. Oh. So beginnen ganz viele tragische Geschichten. Und da waren viele Menschen, denen man jetzt auf den ersten Blick nicht sofort Marathon zugetraut hätte. Also so von Altersstruktur, Körperform, was auch immer, dachte man, ey, wenn die das hinkriegen, dann ist es vielleicht doch nicht so ganz unmöglich. Und was mich auch antrieb, ich weiß nicht, ist das heute noch so, aber der Marathon gehörte so ein bisschen zum guten Ton. So, also mein 2003? Haus hatte ich nicht, Yacht hatte ich nicht, Pferd hatte ich nicht, aber Marathon war so ein bisschen in der Gegend. Das ist ein Statussymbol. Ne?
Das war ein bisschen speziell auf jeden Fall, ja?
Ja,
jetzt, okay,
auch so ein bisschen nerdig. Ne? Ja, und ja, und dann dachte ich mir, ja, da gibt doch diese 3-Monats-Pläne und dann machen wir das mal eben. Und bei Runner's World stand immer so in 48 Stunden zu Marathon-Bestzeit und Sixpack. Da dachte ich, ja, klar, kann man kombinieren. Ja, und das sind dann erstmal so die Pläne. Hast du dich an deinen Trainingsplan sklavisch gehalten?
Ich wollte auch das Adjektiv sklavisch einbringen. Habe ich in der Tat.
Nee, ne?
Ja, total. Bin also, ja, ich bin da dankbar für sowas. Ne?
Was für ein Trainingsplan war das?
Peter Greif tatsächlich.
Oh. Peter Greif. Und welche bleiben denn? Also Peter Greif, müssen wir mal einmal kurz sagen, ein jemand, der die deutsche Laufszene durchaus geprägt hat, eher so im engagierten Bereich. Er ist von uns gegangen, viel zu früh. Ich hatte immer viel Spaß mit ihm, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, was Trainingsintensitäten anging, weil er hat so Hobbyläufer wie mich einfach behandelt, als wäre ich Dieter Baumann, ja, als hätte ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun als laufen. Hatte ich aber dummerweise, ja, und dann sind wir schon beim ersten Problem, weil wenn du 20 Stunden die Woche für Marathon, also wenn du alles jetzt nicht nur Training, aber auch das ganze Regenerieren und die Arztbesuche und Fachgeschäft und man googelt ja dann auch viel, wenn man das alles so zusammenrechnet, diese 20 Wochenstunden musst du ja irgendwo anders herholen.
Das ist Wahnsinn, ja.
Wie war dein Schlafbedürfnis eigentlich?
Ich habe so viel geschlafen. Es war unglaublich viel geschlafen. Ich bin ja eigentlich notorischer Wenigschläfer.
Ach was.
Aber ich war dann so auch einer, okay, ich bin dankbar, dass ich heute um 9:30 schlafen gehen darf.
Genau.
Ja, und bin einfach geratzt die ganze Zeit. War halt auch Student, habe ich eben gesagt. Ich hatte also diese 20 Stunden in der Woche, ne, die du nicht hattest. Das war auch mein Vorteil. Und als die Nachricht dann kam, dass Peter Greif leider verstorben ist, war ich auch echt, dafür, dass ich ihn überhaupt nie getroffen habe oder kannte. Mhm. Ja. Ich habe ihn ja nur durch die Trainingspläne gekannt, in Anführungsstrichen. Ich war wirklich traurig.
Ja,
das war so wie so ein Lehrer, der irgendwie gegangen ist.
Und ein Typ halt, ne? Echt ein Typ, nicht so ein angepasstes Instagram-Gesicht, das allen recht machen will. Also er hat auch immer Widerspruch. Wissentlich, absichtlich und durchaus auch begeistert hervorgerufen. War ein guter Typ. Ja, also du hattest einen Greiftrainingsplan und hast den.
Ich habe den noch. Ist ja jeden Tag. Ich habe den noch, den Countdown, den ganz berühmten, den werden sicherlich viele von unseren Hörern auch noch kennen.
Den man kostenlos.
Ist kostenlos.
Ach, das ist kostenlos.
Countdown zur Bestzeit.
Ja.
Der wurde mal geschrieben vor, ich glaube, vor 20 Jahren, vielleicht auch 25 Jahre, whatever. Auf jeden Fall, der ist in unveränderter Form über die letzten Jahrzehnte, hat er Bestand gehabt. Und da gab es eine Excel-Tabelle.
Mhm.
Ja, und da konntest du halt deine Zielzeit eingeben. Und hat die Excel-Tabelle für dich ausgerechnet, wo du wann, wie schnell laufen musstest natürlich. Ne? Nicht deine solltest,
Tausender musstest. Intervalle in 4:13.
Genau, du wusstest so. Ich wusste genau, 4 Minuten 5 muss ich laufen. Bei meinen 6x1000 Meter Einheiten immer am Mittwoch. Aha. Ja, und du hast einen ganz strikten Plan, wo du 8 Wochen lang wie so ein Berserker.
Wie, der ist nur 8 Wochen?
Der geht nur 8 Wochen. Ah, ich sehe schon. Ja, das Leuchten nach ins Augen, das ich gerade sehe. 8 Wochen
ist so
überschaubar. 8 Wochen Countdown zur Bestzeit.
Aber du hattest aber schon eine Grundform.
Bisschen, ich meine, ich war jünger, ne? Wenn man jünger war und so halbwegs Sport gemacht hat hier und dort, dann ging es ja auch, ja, aber die ganzen Wehwehchen.
In 8 Wochen zum Marathon?
Ja, 8 Wochen.
Das ist so krass. Das würde heute kein Ort rede. Oder beziehungsweise nur um neue Kunden zu gewinnen.
Ja. Also Countdown zu neuen Verletzungen.
Aber dann bist du 6 von 7 Tagen zugange.
Nee, 5. Du konntest auch vorher, also wirklich, du konntest aussuchen, ob du 5 Tage, 6 Tage oder 7 Tage die Woche trainieren kannst.
Darunter ging nicht.
Darunter ging nicht. Und 5 ging nicht.
Komm nicht mit 4.
Ich kenne den Plan ja wirklich auswendig, weil ich den so oft gelesen habe. Auch manchmal so zur eigenen Erheiterung noch abends. Ne? Du kannst auch 4 anwählen, aber es steht doch ganz klar, sagt dann Peter Greif, von 4 Tagen rate ich auf jeden Fall ab.
Mhm.
Aber für die ganzen Weicheier unter euch, ja, die können sich das anschauen. Aber es ist eigentlich nur eine akademische Überlegung, was man in 4 Tagen, in 4 Tagen Training erreichen könnte. 5 war halt mein Trainingsplan und es war ganz klar. Montagslaufen, mittwochs, freitags, samstags und sonntags.
Mhm.
Ja, das war immer dasselbe. Und ich habe 3 Marathons habe ich ja gemacht, also nicht so viele, 3 Stück. Und jedes Mal nach Peter Greif ganz sklavisch. Und ich habe jedes Mal tatsächlich das erreicht, was ich erreichen wollte von der Zeit.
Also du bist eine Maschine. Man programmiert dich 8 Wochen lang und dann lieferst du.
Ich nehme ja dieses Lob sehr gerne an.
Ich glaube einfach nur, dass das charakterlich total anders gelagert ist bei mir, weil ich bin die totale Anti-Maschine. Weil wenn ich so einen Plan sehe, hasse ich ihn erstmal.
Ah, okay. Ja,
du liebst ihn.
Ich liebe ihn.
Ich liebe ihn eigentlich auch, weil ich weiß, das täte mir jetzt vielleicht gut. Aber mein innerer Rebell, den man nicht unterschätzt.
Du willst nicht in Verdacht geraten, dass du mit dem Mainstream schwimmst.
Genau, ne? Genau. Man will ja was Besonderes sein. Ich bin immer so ein Indie-Typ gewesen. Und ich glaube, so die erste Woche habe ich da noch ganz gut durchgehalten und in der zweiten habe ich dann schon angefangen, doch mal zu gucken, was mit dieser 4-Tages-Geschichte da so geht.
Leicht zu modifizieren.
Ja, und dann die Strecken waren dann auch auf einmal anders lang, die wurden kürzer und die Zeiten anders. Und nee, ich habe auch zu spät die Stoppuhr gedrückt, das war schon 4-5 auf 1000.
Das stimmt schon, man sieht ja echt manchmal so ganz neue Orte in der eigenen Umgebung, wo man vorher noch nie war.
Ja, Müllverbrennungsanlagen, Friedhöfe. Toll, wo man immer schon mal hin wollte. Ja, ja. Großartig, Reinickendorf.
Hattest du einen Trainingsplan, also weil du schon von Plänen gerade gesprochen hast?
Ja, ich hatte ganz viele Trainingspläne und ich habe immer versucht, diese zu kompilieren, ne? So DJ-mäßig.
Best
ich habe da so ein Set draus gemacht. Okay. Da haben wir immer aus jedem immer
nur die Ruhetage
zusammen. Den leichtesten Tag
raus. Hier kann man 3 Tage trainieren, hier muss man
Also... Wie hast du das mit den langen Läufen gemacht? Jetzt hast du die alleine gemacht?
Also ich hatte meinen ersten Lauf, für den habe ich komplett alleine trainiert.
Immer?
Ja, immer alleine trainiert.
Boah.
Und der lange Lauf war einmal samstags und ist immer noch samstags bei diesem Peter Greif-Plan und geht 35 Kilometer. Und es war halt damals mal locker 3,5 Stunden.
Der steigert sich doch dann immer um 3 Kilometer jede Woche, oder?
Nee, das ist dann die Endbeschleunigung.
Die Endbeschleunigung.
Endbeschleunigung, die nachher sehr liebevoll EB abgekürzt wird, ja. Endbeschleunigung.
Endbeschleunigung ist zum Beispiel sowas völlig Unmögliches, ja. Du bist 30 Kilometer gelaufen und sollst dann nochmal richtig Gas geben.
Es gibt in der vorletzten Woche vom Trainingsplan, der krasseste Zeitpunkt. Also du bist ja total fertig von diesen 6 Wochen. Du bist so im Arsch, ja. Du hast eigentlich nur noch, Hunger und du bist müde. Ne? Ja. Dann wird's in Ruhe gelassen werden und die tut alles weh. Dann kommt der Plan an und sagt, okay, mein Lieber, Samstag, ja, ist noch 3 Wochen hin zum Marathon, aber heute ist der letzte lange Samstag, du machst 35 Kilometer, Die ersten 20 Kilometer läufst du normal, 20. Und die letzten 15 läufst du in der Geschwindigkeit deiner Zielzeit später, also deiner Marathonzeit. Mhm. Und das ist, das geht schon, man versucht es, und im Plan steht auch drin, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, aber versuch es wenigstens.
Und das hast du dann auch wirklich versucht?
Ja, ich hab's versucht, ja.
Und einigermaßen hingekriegt?
Einigermaßen hingekriegt, tatsächlich. Und was du echt lernst, ist, habe ich gestern noch gehört, das Wort ist Tempohärte.
Ja, ja, klar.
Bei diesen, Liebling, klar, ich meine, diese,
TH.
TH, okay. Genau, sehr gut.
Tempohärte.
Nee, aber Tempohärte. Ich meine, ich war dankbar, weil ich meine, jetzt, um es mal so positiv zu drehen, alle sprechen von diesem, vielleicht ist es das Thema fürs nächste Mal, wenn es um Marathon geht, konkret im Wettkampf, alle sprechen von dem Mann mit dem Hammer.
Ja.
Ich habe den nie getroffen,
diesen Mann. Den hattest du dann schon.
Er hatte ich schon mehrfach getroffen
in der Tasche. Darf ich eine intime Frage stellen? Hattest du eine Freundin damals? Also hatte eine richtige Freundin im Sinne von so auch mit manchmal anfassen und so?
Ja, hatte ich tatsächlich.
Und wie hat die diese 8 Wochen bewertet?
Die war.
die hatte ein Praktikum in Abu Dhabi.
Der hat es akzeptiert.
Akzeptiert klingt aber eher nach ertragen.
Ertragen wir ja. Wir haben nie darüber gesprochen.
Man ist ja auch. Ich spreche da ein Tabu an, aber man ist jetzt auch nicht mehr so die Love Machine in dem Sinne. Okay, du ich bist aus mich, dem ich, Alter ey. Raus.
Das mach doch auch mal jung.
Ja, ja, klar. Kurz nach dem Krieg, klar. Ne, aber ich fand, also es hat sich schon das Marathontraining auf alle anderen Lebensbereiche ausgewirkt.
Auf jeden Fall warst du müde. Also ich warst war mega gelaunt? Müde.
Warst du stolz, weil du das
Ich glaube, ich war, ich bin ja auch vor was weggelaufen. Ich war froh, dass ich das machen konnte, was das so kompensiert hat. Das war also total positiv aufgeladen für mich, das Laufen. Mm. Ich glaube, ich war nicht schlecht gelaunt.
Du solltest mal ein Buch schreiben.
So motivationsmäßig. Ja, genau. Also. Was war denn der erste Marathon, den du gelaufen bist, Namri?
Köln-Marathon.
Köln?
Hamburg.
Hamburg.
Oder war es Berlin?
Wie viel seid ihr insgesamt gelaufen?
5. Also Staffeln zählen nicht, ne?
Nein.
Blöde Frage.
Jeder 1 Kilometer, ne?
Das doch. Nee, komplette. Nee, wir hatten so, ich war dann mit Mocky war mit dabei und so in Frankfurt, glaube ich mal. Wir haben das gevierteilt.
Ja, aber du bist gelaufen Hamburg, Frankfurt, Berlin.
Berlin zweimal. Wir hatten da einmal diese lustige Veranstaltung noch, wo wir versucht haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln schneller zu sein als Haile Gebrselassie. Legende, alle auf
YouTube. Zählt nicht.
Gucken. Ich finde, das zählt. Ich bin immerhin durch die Live-Übertragung gelaufen. 18. Und der Reporter sagt, der erste Weiße, das kann überhaupt nicht sein. Ach, das habe ich noch nie gehört. Wer ist das denn? Also die Veranstalter des Berlin-Marathons sind mir immer noch sehr, sehr dankbar für diesen großen Auftritt. Ich ihn auch, ja.
Also Hamburg, zweimal Berlin, einmal Frankfurt.
Zweimal Frankfurt. Oder war es eine Ich weiß es nicht
mehr. Okay, Namri?
Köln, Berlin, Budapest.
Budapest?
Ja.
Und der Experten... Ist Budapest.
Es ist das Venedig des Ostens.
Ja, ja, klar.
Aber Bestzeit bist du wo gelaufen? Marathon,
alles. Rumäniens.
Bestzeit bist du wo gelaufen?
In Budapest. Ich habe mich immer gesteigert. Also ach, jedes Mal.
Budapest, die haben doch die Strecke falsch vermessen. Kannst du alles kaufen.
Jetzt geht's schon in die Rede.
Hast du dich gedopt? Also, gab es irgendwie Dinge, Acker, Schachtelhalm. Peter Greif hat doch auch so eine Komplettapotheke auf seiner Website.
Ja, okay, habe ich nicht gehabt.
Nee, so geriebene Muscheln und
Verletzungen?
Nicht?
Verletzungen?
Alle.
Ich hatte Glück damals. Keine Verletzung.
Gar
du warst
nicht.
Jung, ne?
Ja, ich war jung halt. Ja.
Ach ja.
Ich war Student.
Ja,
ja, ja, irgendwie Mitte, Ende 20. Du warst da halt auch jünger, ne?
Ja, ja. Aber so gar keine Überlastungsgeschichten?
Obwohl, stimmt. Ich hab doch gelogen. Das fällt mir ein. Einmal hatte ich was. Und zwar, stimmt, beim zweiten Marathon-Training. Wir wollten ja über das Training reden erstmal. Ne? Beim zweiten Marathon, das war der Berliner Marathon, habe ich mit einem Freund trainiert, Björn. Und da sind wir echt viele Läufe zusammen gelaufen. Und das war in der zweiten oder dritten Woche so, dass ich eine Überbelastung hatte. Das weiß ich noch. Und war total fertig, weil ich wusste, scheiße, der Greifplan nimmt keine Rücksicht. Ne?
Ja, genau.
Die Uhr tickt einfach weiter.
Genau.
Und du siehst
dein Problem.
Alles, ne? Genau, ey, whatever you do, ne? Mach selber. Und dann habe ich 2 Tage, oder das klingt jetzt lächerlich, ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Tage Pause gemacht, was ja eigentlich nichts ist. Ne?
Ja, kannst du wieder von bei
und danach habe ich wieder angefangen mit einem geringeren Umfang. Und dann war ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber damals war es so, ich war irgendwie erst Ende 20. Ne? Und dann machst du solche Verletzungen, wenn du Glück hast, auch mal schneller wett. Jetzt unmöglich. Ich würde abbrechen. Ja.
Also ich habe einen Kardinalfehler begangen, weiß ich heute. Ich habe viel zu wenig Rücksicht genommen auf diesen ganzen Stabi-Kram. Ich weiß nicht, inwieweit das bei Peter Greif damals eine Rolle spielte.
Ich weiß gar nicht. Ganz konkret, nee,
Weil eines meiner klassischen Probleme ist gar nicht so sehr der Mann mit dem Hammer, aber ab einer bestimmten Dauer fangen an so Hüfte, unterer Rücken, also gar nicht mal so Beine oder sowas, aber so der mittlere Bewegungsapparat.
So Rumpf,
Chor. Rumpf zu mucken.
Okay.
Und zwar auf so eine komische Art und Weise, die bei mir dann fast immer zu Krämpfen führt. Die auch gar nicht zwingend in der Wade sein müssen, sondern manchmal auch, was weiß ich, oberhalb der linken Arschbacke oder sowas. Und das hat mir, glaube ich, erst Matthias Marquardt war derjenige, schönen Gruß nach, wie heißt
Hannover.
Das, Hannover Nähe, oder ist ja dieser Vorort, Laatzen? Naja, da in die
Outskirts,
die Banlieues von Hannover.
Alles Hannover.
Und Matze, wie ihn enge Freunde nennen dürfen, Matze, hat mir mal irgendwann in aller Ruhe erklärt, bei meiner Größe, die durchaus respektabel ist, und einem Gewicht, das auch korrespondiert mit dieser Größe. Was war dein Wettkampfgewicht? Wie schwer warst du?
68.
Oh, echt? Siehste, und ich war mein aller niedrigstes, war 82.
Du bist auch viel größer als
ich. Ja, es sind aber immer noch 14 Kilo. Ja,
Wahnsinn.
Und das ist mal ein guter Kasten Bier, den ich einfach mehr Menge mit durch die...
Es kommen wieder die Kenianer.
Matthias, genau, ich bin zwei Kenianer, deswegen, wenn ich doppelt so lange brauche, zwei Kenianer brauchen 4 Stunden, ich brauche 4 Stunden. Insofern bin ich kurz vor Weltrekord.
Ja, ist nicht ideal. Ne?
Also so, Matthias Marquardt hat einfach recht gehabt. Er hat gesagt, diese ganzen, ne, diese Hüftgeschichten, Stabis, dieses Seitstütz, Vorderstütz und so weiter. Es hilft. Jan Frodeno, Protz, jetzt Name-Dropping, oder? Ruhe,
komm.
Jan Frodeno hat...
wer ist das?
Ja, sag nochmal. Das ist doch Jan Frodeno, der Zehnkämpfer, glaube ich. Das ist wahnsinnig gut, ein Hammer-Diskus und so. Der hat auch mal irgendwann, als wir zusammen trainierten, was immer so aussah, dass er losrannte und ich zuguckte, hat auch gesagt, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, aber so um die 20% meiner Trainingszeit mache ich alles das, was mit Athletik, Muskeln, Stabi und zwar die ganz einfachen Sachen, Rumpfbeugen und so.
Der ist auch recht groß halt, ne?
Eben. Also, wobei auch ziemlich leicht.
Ideale Hebel.
60 Kilo.
Ja.
Jetzt sind wir ja in der letzten Phase der Marathon-Vorbereitung, zumindest wenn man jetzt sich an Berlin orientiert, so das sogenannte Tapering.
Mhm.
Habt ihr das eingehalten? Ein
bisschen früh für Berlin, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja?
Wobei, es gibt ja verschiedene Arten von Tapering, ne?
Einfach die letzte Woche nichts tun, ne?
Ja, oder
die
letzten 2 Wochen,
fährt
man so langsam runter.
Ich habe keinen Vergleich. Ich habe jetzt keinen Vergleich mit anderen Trainingsplänen.
Gab's das bei Peter Greif?
Genau, bei Greif gibt's auch diesen Begriff zwar, ne? Aber das Tapering ist bei ihm halt relativ. Das heißt, der Trainingsumfang bleibt derselbe, aber die Intensität nimmt langsam ab. Aber du trainierst immer noch hart. Aber es halt
auch in der letzten Woche.
Ja, noch? Nee. Und zwar ab der fünften Woche. Nimmt die Intensität ein bisschen ab. Also ganz marginal nur. Aber du machst immer noch die Umfänge wie vorher. Und das nennt er halt schon Tapering. Und das richtige Tapering ist letzte Woche. Und das ist halt geil. Das Schönste am Training war für mich echt einfach nur nach diesen 7 Wochen harten Training. Die letzte Woche, da fühlst du dich ja wieder König. Weil du machst ja nichts und du fühlst dich so fit.
Aber du frisst genauso weiter wie in den 7 Wochen vorher und packst dann sofort wieder 2 Kilo drauf in der Woche.
Ne? Da gab es leider eine sehr traurige Story. Wieder kommt nochmal der Björn ins Spiel, mit dem ich für den dritten Marathon zusammen trainiert
Björn
habe.
Björn ist schuld.
Irgendwie schon.
Wichtig ist immer entschuldigen.
Immer entschuldigen. Sehr gut, danke.
Ja, ganz wichtig.
Sehr gut.
Also Björn, was hat er angestellt?
Und zwar, ich war ja auch mit schuld so ein bisschen. Ne?
Ach komm.
Letzter Marathon, den wir zusammen gelaufen sind, Budapest. Super trainiert, wir beide. Und am Vorabend gingen die Gäule durch. Also, das ist irgendwie ein cooler Laden, da gehen wir mal rein. Und
nur ein Bier.
Genau, nur ein Bier, der Klassiker. Und das Ende vom Lied war natürlich, ich wache aus meinem Halbschlaf auf und sitze auf irgendeiner Bühne. Hinter mir tanzen irgendwelche Männern und Weibern in so Engels. Nee, so stimmt jetzt nicht. Aber so Engelskostümen und läuft so richtige harte Euro-Disco-Musik, ja.
Ich glaube, das nennt man Marathon-Halluzination. Kann das sein? War ein bisschen LSD im Bier oder so?
Ja, und am nächsten Tag war Marathon, ne?
Ja. Also, und hast du es gemerkt, so ersten 10 Kilometer?
Das war leichter Brand. Das war hart.
Das war vor Budapest.
Das war vor dem Budapest. Das war am Samstag.
Vor deiner Bestzeit.
Vor meiner Bestzeit.
Der lammrige Heimtipp kippt euch abends vorher nochmal richtig ein
auf Engel. Die Lampe. Aber was ist
und wenn ihr Engel sind, könnt ihr auch.
Was ist jetzt mit Björn?
Ja, Björn der hat läuft, ihn
der
verführt.
Läuft, der läuft nicht mehr.
Ja. Nee, aber ist der auch gelaufen?
Ja, also, der ist mitgelaufen, ja. Und er ist der Schuldige natürlich, ne? In dem Fall meiner Story jetzt.
Weil er dich in die Kneipe.
Weil er natürlich, wenn er nicht
gewesen wäre. Aber wo ist jetzt die traurige Geschichte?
Aber du hast doch Bestzeit gelaufen.
Ja, ich hatte, okay.
Ich wollte 3:15 laufen.
Mein Ziel war tatsächlich, jetzt kommt der Poser an mir. Wir sind ja unter uns. Ich wollte 3:15 laufen, um mich für Boston zu qualifizieren. Oh. Ja, ich wollte mich für Boston qualifizieren.
Okay, ja.
3:15. Müdes Lächeln.
Ja. Okay. Alter, wir waren mal jung.
Also, liebe Hörer, ihr seht es nicht. Ne? Ich sehe hier nur Augen verdrehen. Überall. Ich gucke,
ne? Nein.
Aber
nein.
3:15. Ich habe 3:15 nicht gepackt. Und
du Lusche.
Ich glaube, es war halt das eine viel zu viel.
Zum Tapering muss ich mal eins sagen. Bei mir, ich bin, also Namri, großen Respekt vor deinem... Wie soll man das sagen? Von deinem Gehorsam? Von deinem Trainingsplan Gehorsam?
Ich bin Strebertum.
Klingt nicht nach.
Nee, pass auf, wenn du 7 Wochen hart trainierst, dann nimmst du dir diese 8. Tapering-Woche ja quasi selbstverständlich, ne? So als Geschenk, als Belohnung.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du die 7 Wochen oder 17 oder 700 Wochen vorher, so wie ich, eher so ein bisschen, also auch viel im Kopf trainiere.
Pre-Tapering.
Pre-Tapering. PT.
Okay.
Dann machst du den größten aller Blödmannsfehler, dass du nämlich in der Woche vor dem Wettkampf meinst, du kannst jetzt noch irgendetwas rausholen.
Ja. Okay.
Und dann am Mittwoch kommen, nochmal einmal 15 Kilometer jetzt mit totaler Schwachsinn. Und diese mentale Härte, ich knie nieder, einfach die Füße, die Hufe ruhig zu halten.
Das ging so einfach.
Kannst ja klar, weil du völlig bei den Mausen tot warst.
Völlig fertig.
Ja.
Ich gucke ja nur auf den Plan. Ich so, okay, heute anstatt 18 Kilometern 7 in der Zeit von 6 Minuten 30, wo ich irgendwie vorher 4:30 gelaufen bin. Dann so, danke. Ich war einfach nur dankbar. Es war einzige Dankbarkeit. Ne?
Ja, und wenn du dann diesen 4-Tages-Plan, die 7 Wochen gemacht hast, dann kennst du keine Dankbarkeit, dann kennst du nur schlechtes Gewissen und denkst, jetzt gebe ich noch richtig Gas.
Aber hattest du bei den Plänen, hattest du eher so längere Pläne oder kürzere? Ich frage, weil ich nie, das weiß ich, nie mich für 3 Monate oder 4 Monate für so einen Plan so committen könnte. Da hätte ich keinen Bock mehr.
Ich war mehr der längere Typ, weil ich 7 Wochen meinem Körper, glaube ich, nicht zumuten würde können. Jetzt schon mal gleich gar nicht mehr.
Ja, okay.
Und ich war damals auch nicht jung, ich war damals auch 40 und ich hatte einfach, ich habe gemerkt, Regeneration ist einfach ein Ding.
Ja.
Und wenn ich weiß, am nächsten Tag ist halt irgendwas, auch so jobmäßig, ich muss irgendwo hin, ich muss irgendwo rumposen oder so. Och, und dann kommst du immer angehumpelt, ne? Und die Leute denken,
naja, was mit dem?
Der ist irgendwas, und du sagst, ich bin nur im Marathon-Training.
Aber hattest du auch so Belohnungssachen beim Training?
Nur wahrscheinlich.
Was nee, weil so, also ich hatte
wofür belohnen?
Ja, es war am Samstag nach meinem langen Lauf, am Samstag habe ich immer ein Glas Kakao getrunken. Ja, das war die größte Belohnung. So ganz kaltes Glas.
Du bist ein Genussmensch, ne?
Kaltes. Ja, du lässt es krass.
Und jetzt, pass auf.
Wow, eine ganze Tasse. Eine ganze Tasse.
Ein Glas, nur so wirklich großes Glas, Milka Kakao Drink.
Ist ja toll.
Das war
auch. Ich hätte mir wahrscheinlich so ein Sixpack in Sprühsahneflaschen in den Mund.
Achso, jetzt muss ich nochmal, sorry, hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Bei Greif war es halt auch so, dass er sagt beim Plan, du sollst in diesen 7 oder 8 Wochen auf Süßigkeiten verzichten und keinen Alkohol trinken.
Mhm.
Und ich liebe Süßigkeiten und Alkohol.
Ach, komm.
Also ja, ziemlich hart. Aber ich habe mich halt daran gehalten, das da nicht zu tun.
Ja.
Und das war das einzige Zugeständnis, das der Plan gemacht hat, war halt, dass man einmal die Woche sündigen darf. Cheat Day nennt man das neue.
Ja, ist schon klar.
Cheat Day.
Aber heißt das jetzt einmal sündigen oder 24 Stunden?
Nee, einmal. Sündigen? In dem Fall bei Peter Greifs alte Schule.
Ja, klar. Ein Gummibärchen.
Ein Glas kalte Kakao.
Und schön in der Tapering-Phase direkt vom Marathon nochmal.
Wir kommen von meiner Ursprungsfrage weg. Hattest du so Belohnungsmechanismen, um dich irgendwie so bei Laune zu halten?
Nee. Also ich war dann immer stolz auf mich, wenn ich mal eine Anforderung des Trainingsplans ehrlich und richtig erfüllt hatte. Also das war dann so ein gewisser Stolz.
Ehrlich vor allem.
Ansonsten hatte ich eher immer
gleich 3 Tassen Kakao danach.
Ich hatte permanent schlechtes Gewissen, weil ich das nie so ganz richtig. Also ich war schon fleißig, aber eben nicht so kein Musterschüler. Und ich überlege mal gerade so diese ganzen Kaloriengeschichten. Ich kann mich noch dran erinnern. Es gab Phasen, gerade so nach den harten Läufen, da hatte ich irgendwie eine Stunde lang überhaupt keinen Hunger. Da hatte ich das Gefühl, der Magen hat sich irgendwohin hinter der Milz noch versteckt und sagte, boah, bleib mir weg jetzt mit Arbeit. Und dann aber, insbesondere auch nachts, kam dann auf einmal so, ey, ich habe mich gefühlt wie Rainer Kalm und so, echt, Kühlschrank auf, reingesprungen, wie so ein Waschbär, ja, alles, was da drin ist, Oliven, Marmelade, Käse, saure Gurken, ja, und Sprühsahne natürlich.
Direkt in den Mund.
Ja. Alles außer Kakao. Ach ja, und eine Flasche Rotwein war da auch noch.
Oh,
nein, nicht im Kühlschrank
natürlich. Traum gewesen.
Der Mango gehört doch nicht im Kühlschrank.
Aber du hast nicht alleine trainiert, Achim.
Ich habe nicht alleine trainiert. Ich hatte immer mal wieder Menschen, die dabei waren, größere und kleinere Gruppen. Auch das finde ich eine Herausforderung, so ein langer Lauf. Also so drei Stunden ist man da unterwegs. Das ist ja auch so eine Charakterfrage, ne? Also wer quatscht nach 2 Stunden noch? Und vor allen Dingen, was quatscht der?
Also
ja,
bei dir kann ich mir schon vorstellen.
Nö, du, Sauerstoffmangel ist mein ständiger Begleiter. Und wenn ich schweige, dann machen sich alle Sorgen. Wenn ich quatsche, machen sich alle noch viel mehr Sorgen. Und wir hatten zum Beispiel so einen Versicherungslurch dabei, der diese Laufgruppe eigentlich gekapert hatte, um einfach mal zufällig fallen zu lassen, dass, ach, du hast ein neues Auto, ja, ich habe da eine ganz günstige Vollkasko oder ne, dieser ganze Kram. Gibt's ja ganz häufig, also was sich Laufgruppe nennt, ist ja ganz häufig auch so ein Vertriebskanal für viele Menschen, ne, VK. Und dann hörst du dir so Versicherungsbedingungen für das Plusmodell.
Die ganzen AGBs.
Ich meine, ist ja Zeit, da kannst du endlich mal 71 sein.
Du bist dankbar, dass du Zeit zum Atmen hast, ne?
Nee, und ich habe mich dann fallen, also zurückfallen lassen.
Okay. Und hinterher gewonnen.
Die einzige Beschleunigung EB war jetzt nicht so mein Ding. Also
ich finde, wir sollten einen Leute Podcast machen.
Wahnsinnig auf die Eier gehen bei diesen langen Läufen. Das muss man einfach auch mal in dieser Deutlichkeit sagen. Ich habe da Frauen schätzen gelernt. Frauen erzählen einfach spannendere Geschichten. Männer erzählen immer so technische Geschichten, so AGB. Und Frauen erzählen mir so emotionale. Also denkt man sich, ach, guck mal, so funktioniert.
Aber auch in Gruppen bist du gelaufen, ja, hast du gesagt.
Naja,
also mehr als 2, sag ich mal.
Wir sind in einer größeren Gruppe gestartet.
Ja.
Und das verlief sich dann so. Okay.
Der Versicherungsmann ganz vorne.
Ja, und dann gibt's ja halt immer so unterschiedliche Strategien. Läufst du Runden zum Beispiel, damit du immer wieder an deiner Trinkflasche vorbeikommst und hoffst, und es hat in der letzten Stunde keiner reingeschifft. Ne? Also, ne, don't eat yellow snow. Ne? Und bei gelben Getränken finde ich es auch immer sehr, sehr reizvoll, da nochmal ein bisschen nachzuhelfen. Gut, okay, kleine Marathon-Trainingsscherze, MTS.
Und wir sollten einen ganzen Podcast machen, nur mit Abkürzung.
Wir brauchen ein Glossar.
Ich bin meistens Streckenlauf. In Bonn am Rhein habe ich mal trainiert. Da gibt's eine sehr berühmte Brückenrunde. Ah. Das heißt, du kannst eine große Brückenrunde laufen, die ist fast genau 15 Kilometer lang.
Und die
kleine ist 10 Kilometer lang. Das heißt, wenn du irgendwie 18 brauchtest, bist du so eine 8 gelaufen. Mhm. Weil diese 3 Brücken halt da nebeneinander waren. Das heißt, du bist halt über alle 3 Brücken gelaufen, über die mittlere halt 2-mal. Das ist von oben aus wie eine 8. Dann waren es 18 Kilometer. Und die lange Strecke bin ich mal runter, einfach in den Süden gelaufen. Also um die Frage zu beantworten, beides. Also je nachdem.
Ich bin ein relativ routinierter Kopfrechner geworden in dieser Zeit.
Ja,
weil ich habe mir die Zeit damit vertrieben, so Stunden, Minuten, Kilometer, alle möglichen Schnitte auszurechnen.
Ja,
das ist ja schwierig, weil diese doofe Uhr funktioniert ja nach diesem 60er-System und man ist ja das Dezimalsystem gewohnt und alles immer durch 10 oder durch 100.
Wenn ich den Marathon in 4 Stunden 15 laufen wollte, wie schnell müsste ich dann jetzt laufen? Wie viel schneller könnte ich denn, wie schnell wäre ich denn, wenn ich denn 5 Sekunden schneller wäre?
Und weil ich aber die ersten 12 Kilometer schon 7 Sekunden langsamer wäre, was bedeutet das jetzt für die letzten 13?
Stimmt, man wird wirklich Meister
im Kopfrechner. Du bist ein wahnsinnig guter Kopfrechner.
Das heißt, du hast deine Zeiten, hast dich noch so parat im Kopf, wenn du weißt, was du im Training gelaufen bist. Wenn deine Zielzeit war, sagen wir mal, 4 Stunden 15, das war so meine erste Zielzeit, dann wusste ich halt ganz genau, bei jeder Strecke,
wie schnell ich die laufen sollte. In Minuten und Sekunden
natürlich. Ja, ja, das wusste ich, das wusste ich auch immer. Ich habe allerdings die Rechnung immer so nachgesteuert. Ja, da war also zum Beispiel, ich war natürlich immer zu langsam, ja, und dann habe ich also die Steigungen zum Beispiel umgerechnet und habe gesagt, wenn es flach gewesen wäre, dann hätte ich natürlich 3 Sekunden mehr.
Aber ich glaube, das darf man sogar auch.
Nein.
Doch.
Nein, wenn du einmal anfängst, Sekunden als elastische Wesen zu betrachten, bist du verloren beim Marathon-Training. Eine Sekunde.
Wir müssen hier gleich zum Ende kommen des ersten Teils. Aber letzte Frage, was habt ihr denn aus dem Marathon-Training für euch persönlich mitgenommen, außer jetzt Kopfrechnen?
Na, okay, das ist eine philosophische Frage.
Darum solltest du
anfangen. In einem Wort.
Ach, du sollst anfangen. Ich hätte es Kopfrechnen gesagt, aber...
Also es ist so eine Mischung aus Respekt für Menschen wie Namori, die das so, sklavisch war das Wort, was du gerne hättest, aber überflüssig zu fragen.
Danke, Meister.
Überflüssig zu fragen, ob S oder M. Man ist schon sehr, sehr gehorsam, sehr diszipliniert und all das. Das ist das, was mir durchaus Respekt abnötigt. Auf der anderen Seite siehst du natürlich auch, dass es mit Talent ja auch zu tun hat, aber am Ende des Tages belohnt Marathon den Fleißigen.
Das stimmt, ja.
Das ist klar, wenn du 20 Kilo zu viel auf dem Rippen hast, ist schwierig. Aber ich sag mal so, im Normalmaß, der Fleißige und der Geniale wird nie eine Chance haben. Also deutsche Werte siegen.
Also es gibt keine Überraschungen im Marathon sozusagen. Also richtige Überraschungen. Ja. Wenn du trainierst für 4:15, wirst du nicht 2:15 laufen. Das ist
unmöglich. Und umgekehrt.
Genau, andersrum halt auch
nicht. Ist so.
Ja. Also bei mir sieht's, ich glaube, es ist so ähnlich. Ja. Ich sehe es aber vielleicht jetzt ein bisschen kritischer, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zeit, weil ich ja eben eingangs schon gesagt habe, davor weggelaufen bin, mich meiner echten Realität nicht so stellen wollte, war so meine Erkenntnis, dass es halt auch nicht die Lösung ist. Ne?
Nee.
Das ist auch das Training selber. Ich habe es geliebt, das Training damals und auch die Läufe. Und ich laufe ja immer noch sehr gerne, aber es ist nicht die Lösung der Probleme.
Würdest du es heute normal machen?
Was meinst du, Marathon?
Ja, einfach nochmal hier so einen Greifplan absolvieren und los.
Ich habe mal drüber nachgedacht. Also ganz ehrlich.
Drüber nachgedacht.
Ja, ich bin jetzt auch da. Jetzt verstehen wir uns gut, ne?
Ja.
Drüber nachgedacht habe ich, aber ganz ehrlich, machen nicht mehr. Ich bin jetzt eher so Typ, wenn überhaupt, Halbmarathon.
Jo.
Oder hier durch die hier freie Natur laufen, ohne Sinn und Zweck in Anführungsstrichen. Einfach nur noch laufen, irgendwie was Schönes sehen, irgendwie vielleicht einen Berg hoch, wo das Ziel ist, vielleicht einfach oben zu sein, einfach zu gucken. Guck mal, schön, eine Momentaufnahme.
Ja, super.
Im Kopf und weg und nichts weiter. Ne?
Bereust du, also sagst du, Gott, was war ich bescheuert damals?
Nee, das nicht. Es hat ja letzten Endes ja schon irgendwie auch geholfen, weil ich dann letztendlich meine Doktorarbeit geschafft habe. Es hat irgendwie
Marathon.
Ne, aber auch gerade wegen Marathon, weil also
ich bereue auch nichts. Nee, ich bereue nichts.
Mehr Motivation geht nicht.
Ich habe vielleicht noch eine zweite Erkenntnis jetzt, ne? Weil du eben auch davon gesprochen hast, dass auch nicht nur alles mit Talent zu tun hat, sondern auch mit einfach so dem Willen auch.
Ja.
Du sagst, ich will was machen. Da habe ich dann auch so erfahren, ich wollte was, wo ich dachte, das kriege ich nicht hin.
Mhm.
Und wenn man es aber will, ist eigentlich gar nicht so, also es ist immer noch hart, aber es ist auch nicht so unmöglich. Du musst es halt nur wollen. Dann versuchst es mal, dann kannst immer noch scheitern, ja, klar, ja. Logo. Aber eigentlich muss man nur wollen.
Lebenslehre, wer anfängt, kann verlieren, wer nicht anfängt, hat schon verloren.
Da ist er. Sehr schön, ja, ich bin kurz eingenickt, aber nee, also was ich rausnehme als Erkenntnis, als jemand, der kein Marathon gelaufen ist und auch wahrscheinlich keinen laufen wird, ist, dass beim Marathon es viel ums Abhaken geht.
Ja.
Ja, also man hakt viel ab und am Ende hat man den Marathon abgehakt und das ist das, was man möchte. Und es ist auch ein schönes Gefühl, das gemacht zu haben, aber es ist jetzt womöglich nichts, was man ständig wiederholt, beziehungsweise wenn man es wiederholt, wiederholt man es anders. Also man genießt es mehr oder nimmt Läufe, die auch irgendwie in schöner Umgebung sind oder pipapo. Aber an dieser Stelle machen wir kurz Schluss. Vielen Dank für eure Erinnerungen an den Marathon.
Marathon-Memoiren.
Und jetzt, ja, Teil 2, da geht es dann um den Wettkampf. Da bin ich gespannt, was ihr da zu erzählen habt. Also erstmal Tschüss an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht.
Das war unser Gespräch mit Achim. Nochmal der Hinweis auf Topo, www.topoathletic.com. Laufschuhe mit einer großen Zehenbox, die den Zehen genügend Platz lassen, damit ihr besser lauft. Probiert's aus, bleibt gesund, viel Spaß, ciao!